Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I try not to sing out of key.
So hört es sich an, wenn Tennislegende Roger Federer die Beatles interpretiert. Federers Fans ist heute nicht zum Singen zumute, denn ihr großes Idol hat bekannt gegeben, seine Karriere nun altersbedingt an den Nagel zu hängen. Die Ikone Federer. Erst Serena Williams, jetzt Roger Federer. Beide haben gerade ihren Rücktritt bekannt gegeben. Im Fall von Roger Federer mit 41 Jahren ja kein ganz überraschender Schritt. Trotzdem, die Tenniswelt zollt dem Sportler jetzt maximalen Respekt und nicht nur die. Er wird als der edelste Athlet überhaupt, der Gentleman des Tennis bezeichnet. Und in seinem Heimatland, der Schweiz, ist die Verehrung schier grenzenlos. Der Komiker und Filmregisseur Carpi kommt ebenfalls aus der Schweiz und kann uns die Figur Roger Federer deshalb möglicherweise noch mal besser erklären. Hallo Carpi.
Hallo, hallo.
Wie wurde denn die Nachricht von Federers Rücktritt in Ihrem Heimatland aufgenommen?
Große Bestürzung, natürlich. Also es gleicht wirklich ein bisschen der Trauer über den Tod der Queen. Was hier passiert. Also wir nennen Federer ja auch King Roger und auch wie bei der Queen wusste man seit Jahren, dass der Moment kommen wird, aber irgendwie hat man es nie wirklich für möglich gehalten und jetzt, wo es eintritt, wirklich große Bestürzung.
Es gibt ja sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Gründe, die diesen Sportler so außergewöhnlich machen. Es gibt sogar eine Huldigung vom amerikanischen Schriftsteller David Foster Wallace, der die Begegnung mit Federer zu einer Art göttlichen Begegnung verklärt. Ist Ihnen das nachvollziehbar?
Ich habe persönlich wenig Ahnung von Sport. Ich habe auch den Text von David Foster Wallace gelesen und durch ihn wirklich Federer zum ersten Mal verstanden. Aber weil eben diese Art von Ikone, die Federer bei uns darstellt, ist mir natürlich suspekt als Komiker. Und der ist eigentlich auch überhaupt nicht lustig, der Federer. Und deswegen reizt es mich extrem, es trotzdem zu probieren mit Jokes. Und ich bin auch seit gestern ununterbrochen auf Twitter am Witze machen.
Mit großem Erfolg? Kommt das gut an bei Ihren Landsleuten?
Sagen wir, es kommt rum. Also alle reden darüber und teilweise werde ich dafür gehasst. Und ein kleiner Prozentsatz an Zynikern und Zynikerinnen findet es lustig, ja.
Carpi, Roger Federer gilt jetzt nicht als besonders lustig, aber es gibt zum Beispiel, und das ist viral, also auch enorm rumgegangen, so eine Szene, wo er weint. Er hat auch schon mal so seinen liebsten Song aufgenommen. Also man hat schon doch auch den Eindruck, er ist sehr nahbar. Macht ihn das möglicherweise auch so geliebt?
Möglich. Also er weint ja immer. Also ich glaube, immer wenn er gewinnt, weil verlieren tut er ja nicht, weint er oft. Und vor 2 Jahren hat man ihn jetzt auch schon mehrere Male singen gehört. Was er nicht kann, und mit dem können sich sehr viele Leute identifizieren. Federer ist, glaube ich, sehr repräsentativ, was die moderne Schweiz angeht. Er hat halb ausländische Wurzeln. Er kommt, glaube ich, teilweise aus Südafrika. Er ist ein Saubermann. Er ist professionell. Er ist aber auch kaufbar. Also man könnte ihn als käuflichen Saubermann bezeichnen. Er hat ja diverse Sponsorenverträge. Er macht auch für die Credit Suisse Werbung, die nicht nur positive Schlagzeilen macht. Und auch mit politischen Äußerungen meldet er sich erst zu gewissen Themen, wenn sie quasi Mainstream angekommen sind. Also auch die Ehe für alle hat sich erst dafür ausgesprochen, im Moment, wo es quasi angekommen ist im Volk.
Wenn Sie jetzt bei Twitter, also im Grunde pausenlos Witze über Roger Federer ins Netz stellen, was für Reaktionen ernten Sie? Ist das möglicherweise so eine Art Sakrileg in der Schweiz?
Ja, es ist natürlich Heiligenschändung, was ich hier betreibe. Aber als Komiker reizt mich das natürlich, genau das Unsagbare irgendwie zu sagen und auch den Hate in Kauf zu nehmen. Aber bisher ist es alles freundlich gelaufen. Also viele Menschen haben ihn verteidigt, aber ich habe auch sehr viele Lacher bekommen, ja.
Mir hat besonders gut gefallen, Roger Federer widmet sich in Zukunft seinen Liebsten, seinen Sponsoren.
Einer seiner Sponsoren ist ja der Mobilfunkanbieter Sunrise. Der hat als zum Zeichen der Trauer hat er alle Handyantennen auf Halbmast gesetzt. Der Joke kam, der kam spektakulär rum.
Jetzt hat Roger Federer seinen letzten Auftritt angekündigt im Tenniszirkus. Die Preise für die Tickets des Londoner Laver Cups, wo er dann nächste Woche auftreten wird, die gehen jetzt schon entsprechend durch die Decke. Wir haben über Roger Federers Rücktritt mit dem Schweizer Komiker und Filmregisseur Carpi gesprochen. Tausend Dank.
Gerne.
Seit gestern läuft der neue Dokumentarfilm von Sabine Derfflinger in den Kinos. Der heißt Alice Schwarzer und damit ganz einfach nach seiner Protagonistin, nach der Emma-Gründerin Alice Schwarzer, die hier in Deutschland ja lange Zeit und bei vielen vielleicht noch immer als das Synonym für den Feminismus gilt, für die zweite Frauenbewegung, die sich in den 70er Jahren in der westlichen Welt Gehör verschafft hat. Zu sehen gibt es Interviews und Begegnungen mit Alice Schwarzer, aber auch viel Archivmaterial von legendären Fernsehauftritten der Journalistin. Alice Schwarzer ist gerade in der vergangenen Zeit nicht unumstritten wegen ihrer Positionen zu Kopftuch, zu Sexarbeit oder zu Transmenschen. Bereits vor 10 Jahren hat die Historikerin und Journalistin Miriam Gebhardt eine kritische Biografie über Alice Schwarzer geschrieben, Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor, heißt das Buch. Für uns hat Miriam Gebhardt jetzt diesen neuen Dokumentarfilm geschaut. Schönen guten Tag, Frau Gebhardt.
Guten Tag.
Gleich mal vorweg, wie hat er Ihnen denn gefallen?
Ja, für mich gab es schon bereichernde Momente, vor allem eben das Archivmaterial mit den fast legendären Medienauftritten von Alice Schwarzer, die auch erklären, warum sie so eine Bedeutung konnte für den deutschen Feminismus. Aber ich muss leider sagen, er hatte auch Längen, vor allem gegen Ende hin, wo eben sehr viel Legitimation betrieben wird für ihre Positionen, speziell jetzt im Fall Kachelmann und im Fall Kopftuchdebatte.
Dazu kommen wir gleich noch zu den Details, aber ich möchte Sie zunächst mal fragen, Sie selbst haben ja eben auch vor 10 Jahren eine Biografie geschrieben, sich viel mit Alice Schwarzer beschäftigt. Wie haben Sie das Prozedere damals erlebt, kritisch auf diese ja doch legendäre Figur zu schauen? Also welche Erfahrungen haben Sie damals gemacht, welche Reaktionen folgten auch vielleicht auf Ihr Buch?
Ja, man merkt auch dem Film an, und so ging es mir auch, dass es eine monumentale Person ist und dass sie für viele einen Denkmalstatus hat. Jüngere Frauen kennen ihren Namen und halten sie für sehr wichtig, auch wenn man nicht mehr unbedingt weiß, womit man sie verknüpfen muss. Und so hat sie allgemein so den Ruf der alten Gründerfigur, und sie ist die unausweichliche Instanz im Feminismus. Man kommt an ihr nicht vorbei. Es ist allerdings auch so, dass dieses Monumentale eben dann auch einen Schatten wirft auf die Frauenbewegung. Das äußert sich unter anderem darin, dass es schwierig ist, Kritikerinnen zu finden, überhaupt kritische Stimmen mit ihr zu diskutieren, ist nicht so leicht.
Das haben Sie also auch damals bereits diese Erfahrung gemacht?
Ich habe ja als Historikerin mich vor allem an schriftliche Quellen gehalten, aber ich habe dann im Nachgang eben auch gemerkt, dass sie jede Diskussion abgeblockt hat, was ja medial gesehen auch ein kluger Schachzug ist, weil sie ja dadurch, dass sie zum Beispiel mit mir über das Buch diskutiert hätte, mir mein Buch nur Bedeutung verliehen hätte, aber indem sie das nicht tut, hat sie es im Grunde ja versucht, klein zu spielen. Und das hat einmal mehr gezeigt, was sie für eine unglaublich geschickte Frau ist im Umgang mit Medien, mit Netzwerken, mit Politik.
Es gibt ja gerade in jüngerer Zeit doch viele Kritikpunkte an Alice Schwarzer, gerade in Sachen Kopftuch, in Sachen Sexarbeit. Das kommt in dem Film ja doch auch teilweise zum Tragen. Aber wie haben Sie diese Stellen wahrgenommen?
Also die Kopftuch-Thematik oder Islam-Thematik hat in meinen Augen die größere Rolle gespielt in dem Film. Und da scheint sie am meisten um Rechtfertigung bemüht zu sein, was man nicht zuletzt daran merkt, dass sie sich dann auch mit Muslima zeigt dadurch. Ich habe ja sogar muslimische Freundinnen, also kann ich ja gar nicht ein Problem haben. Also das ist so ein bisschen durchsichtiges Manöver, aus dem ich schließe, dass sie schon weiß, dass sie da wirklich an Grenzen gestoßen ist des Verständnisses. Sie sagt dann aber gleichzeitig an einer Stelle, ja, angesprochen auf die Kölner Silvesternacht, die Algerier und Tunesier gehen ja auch bei sich zu Hause so mit ihren Frauen um. Da brach dann doch wieder ganz kurz hervor, dass sie doch ein sehr undifferenziertes Bild hat von den muslimischen Männern, obwohl sie die andere Zeit immer versucht hat, dieses Bild zu revidieren.
Was der Film macht, und davon lebt er, und das macht ihn auch sehr, sehr unterhaltsam, er zeigt viel Archivmaterial, also vor allem Fernsehauftritte von Alice Schwarzer, zum Beispiel eine Talkshow mit dem Schauspieler Klaus Löwitsch, der ihr sagen will, dass er bei seiner Arbeit keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern erkennen kann. Wir hören mal rein.
Jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Herr Löwitsch, gucken Sie mich mal an.
Gibt es nicht.
Herr Löwitsch, gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Stell mal vor, es würde sich eine Frau benehmen wie Sie. Ich würde sagen, Job hier. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Können Sie mir folgen?
Ja. Ich gebe zu, ich kann Ihnen...
Zu Hause werden Sie vermutlich was ganz Goldiges, Zartes sein. Aber wir lassen die Sau raus. Ja, die Lea Roos soll auch mal die Sau rauslassen. Gucken Sie mal. Die hat sich die Haare schön geföhnt. Die hat da Glitzer drin. Die ist unheimlich schick. Die kann sich gar nicht erlauben, so ranzufliegen. Da würde morgen der Intendant sagen, Lea Roos ist wohl verrückt geworden. Wie läuft denn die rum? Wie ein Kerl. Und davon haben wir die Faxendicke. Wir wollen uns auch bewegen können, so wie ihr. So, basta.
Was man nicht sehen kann, Frau Gebhardt, im Ton, Alice Schwarzer macht das breitbeinige Gelümmel von Löwitsch hier wirklich im Sessel nach. Das war sehr effektvoll. Inwiefern würden Sie sagen, liegt der Erfolg von Alice Schwarzer doch auch wirklich in diesen Auftritten begründet? Inwiefern weiß sie die Medien einfach zu nutzen, um zu dieser legendären Figur zu werden, die sie heute ist?
Ja, das ist ihre ganz große Stärke gewesen. Sie hat ja in der Zeit angefangen, als es noch überhaupt nicht üblich war, Frauen ihres Jahrgangs den Mund aufzureißen, frech zu sein, Männer herauszufordern, sich Raum zu erobern. Und das alles hat sie damals schon perfekt gekonnt. Und deswegen hat sie da ja eine Rolle einnehmen können, die wahrscheinlich keine andere in Deutschland hätte einnehmen können.
Frau Gebhardt, Ihre Biografie trägt im Untertitel den Namen Alles im Niemandsland, als die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor. Wann war das und wann ist aus dieser deutschen Frauenbewegung eigentlich so die Lichtgestalt Alice Schwarzer geworden? Was ist aus den anderen Strömungen geworden? Wie würden Sie das sagen, welche Entwicklung diese Bewegung genommen hat?
Also am buntesten, vielfältigsten, wirkungsvollsten war die erste Frauenbewegung im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert. Das vergisst man immer gern. Viele dieser Debatten, die dann in den 70er Jahren von der zweiten Frauenbewegung wieder aufgegriffen worden sind, unter anderem auch Kampf gegen Prostitution oder Kampf gegen das Abtreibungsverbot, sind eben schon mal ja sehr wirkungsvoll in der Öffentlichkeit ausgefochten worden. In der zweiten Frauenbewegung ab Mitte der 70er Jahre, die ging ja auch aus dem studentischen Milieu hervor und aus allen möglichen eher informellen, spontanen Netzwerken, konnte sich Alice Schwarzer dann so behaupten, weil sie eben diesen journalistischen und politischen Zugriff hatte, nicht so diesen privaten, der in diesen Quatschgruppen, nannte man sie damals so, vorgeherrscht hat. Und sie war eben dann durch ihre letztlich Kopie dieser Ich habe abgetrieben Debatte aus Frankreich, die hat sie ja dort schon mal mitgemacht und hat sie dann nach Deutschland gebracht und hier mit dem Stern zusammen nochmal groß aufgezogen. Dadurch hat sie meines Erachtens eben ihren Platz freigekämpft und dann war natürlich die Gründung der Zeitschrift Emma und ihr Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen nochmal zwei Momente, mit denen sie also ganz klar sich ihre Position erkämpfen konnte.
Jetzt wird Alice Schwarzer im Dezember 80 Jahre alt und noch immer gilt sie ja im Grunde also als die Personifikation des Feminismus in Deutschland. Ist das eigentlich in anderen westlichen Ländern auch so? Gibt es da vergleichbare Figuren, auf die sich eigentlich diese ganze Bewegung fokussiert? Und wäre das heute vielleicht überhaupt noch so denkbar?
Also sowohl Frankreich als auch die USA, wenn wir jetzt westliche Länder zum Vergleich heranziehen, hatten immer ein Dutzend wichtige Feministinnen, öffentlich bekannte Feministinnen, die verschiedene Positionen vertreten haben. Insofern hat sich da das Bild total unterschieden. Im Übrigen gab es auch Männer, Galionsfiguren der Frauenbewegung, die Männer waren. Das ist auch etwas, was in Deutschland gefehlt hat. Und ich denke, jetzt ist der Zug auch abgefahren. Ich denke, dass das gar nicht mehr so in Zukunft sein kann und sein wird in einer pluralen Gesellschaft mit den vielen, ja, ganz unterschiedlichen Interessenlagen von Frauen und Männern, dass da eine einzige Figur das alles sammeln kann. Also ich denke, die Zeit der großen, dominanten Führungsfigur im Feminismus ist dann ohnehin vorbei.
Alice Schwarzer heißt ein neuer Dokumentarfilm, der seit gestern in den Kinos läuft. Sabine Derflinger ist die Regisseurin und wir haben diesen Film von der Historikerin und Journalistin Miriam Gebhardt kritisch anschauen lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Miriam Rossius.
Die EU-Kommission will durch eine europaweite Medienaufsicht die Pressefreiheit stärken. Das geplante Gesetz zielt darauf, eine übermäßige Konzentration großer Unternehmen in der Branche zu verhindern und gegen staatliche Einflussnahme vorzugehen. Astrid Kural.
So soll zum Beispiel das Ausspähen von Journalisten verhindert werden. Es soll transparenter gemacht werden, wem Medienhäuser gehören und wenn der Staat Werbung schaltet. Zentraler Bestandteil des Vorschlags der Kommission ist ein neuer unabhängiger europäischer Medienrat mit Vertretern der Mitgliedstaaten. Dieser soll unter anderem die Einhaltung der Standards überwachen. Verlegerverbände hatten im Vorfeld die Pläne bereits deutlich kritisiert. Der Deutsche Journalistenverband sieht dagegen richtige Ansätze, um das Grundrecht der Pressefreiheit europaweit zu stärken.
Das Berliner Humboldt-Forum will die Herkunft seiner Sammlungsbestände weiter aufarbeiten. Dabei gäbe es noch eine Menge zu tun, sagte Generalintendant Hartmut Dorgalow im RBB. Dafür sei das Humboldt-Forum genau der richtige Ort. Heute Nachmittag werden die letzten Flächen des Hauses offiziell eröffnet. Dort ist auch eine neue Schau der Benin-Bronzen zu sehen. Die neuen Ausstellungen würden sich in anderer Weise und mit anderen Akzenten präsentieren als vorherige, kündigte Dorgalow an.
Und da geht es natürlich, und Benin ist dafür ein Beispiel, um ein anderes Verhältnis zur nicht nur kolonialen Geschichte, sondern auch ein anderes Verhältnis zu den Menschen aus den Ländern, aus denen diese Stücke stammen. Und wir haben jetzt gerade in den vergangenen 10 Tagen ganz intensiv mit Menschen aus allen Kontinenten darüber gesprochen, wie kann das Humboldt-Forum ein neuer Ort werden, wo es eben darum geht, neue Verhältnisse zu kreieren.
Der Generalintendant des Humboldt-Forums Hartmut Dorgalow. Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, starb er gestern mit 84 Jahren in Köln. Pleitgen arbeitete von 1963 an als Journalist beim WDR und war von 1995 bis 2007 dessen Intendant. Als ARD-Korrespondent berichtete er in den 70er und 80er Jahren aus der Sowjetunion, der DDR und den USA. Der jetzige WDR-Intendant Tom Buro würdigte Pleitgen als hoch angesehenen Rundfunkmanager und politischen Journalisten. 2020 machte Pleitgen, der damals ehrenamtlicher Präsident der Deutschen Krebshilfe war, seine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Kann man über David Bowie noch irgendwas erzählen, was noch nicht hinlänglich bekannt ist? Der amerikanische Regisseur Bretton Morgan ist genau dieser Frage nachgegangen in seinem Film Moonage Daydream, der eigentlich keine klassische Musikdoku mehr ist. Sound, Bilder, Collagen, Animationen und Interviews verschmelzen in diesem Film zu einem immersiven Erlebnis, versprechen also ein tief eintauchendes Erlebnis aus Klang und Bildern. So jedenfalls verspricht es der Pressetext. Oliver Schwesig hat diesen Film gesehen und hat mit dem Regisseur Brad Morgan gesprochen. Kleiner Spoiler, Kollege Schwesig meint, man lernt tatsächlich was Neues über Bowie.
There's a star. Seien Sie gewarnt, nachdem sich der Vorhang gehoben hat, geht ein 135-minütiges Dauerfeuer los. Bildercollagen, psychedelische Kaleidoskop-Animationen, überlagerte Soundflächen und immer wieder Hits von Bowie. Ohne Frage, Moonage Daydream von Brett Morgan ist ein audiovisueller Riesenrausch, weniger ein Film als eine Erfahrung aus, genau, Sound und Vision. Chaos gehört zu Bowies Kunstverständnis, es ist Teil der menschlichen Erfahrung, erzählt er. Der Umgang damit und seine Erforschung hat ihn seine ganze Karriere über beschäftigt. Brett Morgan wollte einen Film machen, der dem Rechnung trägt. Mit der klassisch-didaktischen Musikdoku aus Erklärinterviews und bebilderter Biografie hat Moonage Daydream nichts mehr zu tun. Regisseur Brett Morgan.
In the 90s there was a show in America called Behind the Music.
In den 90ern gab es in Amerika eine TV-Sendung auf VH1, die hieß Behind the Music. Da liefen simpel gestrickte, unterhaltsame Musikdokus. Aber dass solche Dokus heute noch gemacht werden, das ist absurd. Das hatte seine Zeit. Ich möchte was anderes sehen. Ich brauche kein Narrativ in einer Musikdoku. Ich brauche keinen Wikipedia-Artikel oder Fakten. Das ist kein besonders schöner Umgang mit den Mitteln des Kinos. Mir ging es eher darum, einen Ort zu schaffen, wo das Publikum die Magie von Bowie erfährt. Und das soll auf uns zurückreflektieren. Es soll am Ende nicht um David Jones gehen, sondern um dich.
Was kaum einer wusste, Bowie hat vor seinem Tod ein immenses Archiv angehäuft. 5 Millionen Posten, durch die sich Brett Morgan jahrelang durchwühlte. Diese intensive Erfahrung interessierte ihn. Die wollte er auf die Leinwand bringen.
A movie theater offers us something totally fucking unique, something actually better than a concert.
Das Kino ist etwas Einzigartiges, viel besser sogar als ein Konzert. Da bekommt man oft schlechten Sound und starrt dann aus großer Entfernung auf eine Videoleinwand. Kino ist für mich nach wie vor eine immersive Erfahrung. Wie eine Fahrt durch die Piraten der Karibikwelt in Disneyland. Du steckst voll drin, von allen Seiten gibt's Eindrücke, Gerüche, Atmosphäre. Die Geschichte interessiert mich dann gar nicht mehr. Ich bin überwältigt und ich schwimme drin. Und diese Art der Erfahrung finde ich viel interessanter.
Ach ja, was ist nun mit Bowie? Lernen wir da was Neues kennen? Ja, die O-Töne zeigen einen sehr reflektierten Superstar, der seine Kunst ziemlich aufgeräumt erklären kann und sich nicht hinter allyrischen Nebelwolken versteckt. Heißt im Falle von Bowie Wandel und Wachstum als Prinzip. Jedes Album, jede neue Bühnenfigur, sein Schauspiel, die Malerei, alles ein Bruch mit dem bisherigen, raus aus der Komfortzone. Und das Publikum ist an der Erschaffung seiner Kunst mitbeteiligt.
Part of Bowie's magic was...
Zu Bowies Kunst gehörte die Idee, dass alle Kunst das Publikum einlädt, selbst etwas drauf zu projizieren. Das ging mit Ziggy Stardust schon los. Im Film fragt ihn jemand, wer ist denn nun Ziggy? Und David antwortet, ach, das ist nur so eine Art Space-Age-Figur. Vielmehr ist das Publikum an dieser Figur mit beteiligt durch seine Vorstellungen davon. Und das scheint mir ein wichtiger Schlüssel im Verständnis von Bowie zu sein. Und deshalb war mir auch klar, einen Außenstehenden dazu zu holen, der mir Bowie erklärt, das bringt mich ihm nicht näher.
Die Botschaft aus Bowies Karriere und auch die wichtigste Botschaft des Films ist eine universelle Frage an uns alle. Die nach der Komfortzone. Wie sehr habe ich mich herausgefordert? Habe ich das Beste aus dem Tag gemacht? Und da geht es plötzlich in Moonage Daydream dann nicht mehr darum, ob die Karriere David Bowies nun so genau wie möglich nacherzählt wird. Okay, der Filmemacher ist manchmal ein bisschen zu verliebt in sein Thema und das Material und fast 2,5 Stunden Farbrausch müssen es auch nicht sein. Aber Moonage Daydream ist ein bemerkenswerter Film. Brett Morgan hat mit dem Habitus der fernsehhaften Talking Heads-Doku gebrochen. Er hat eine Sprache gefunden, die Bowie entspricht. Sein Thema hat die filmische Form bestimmt, nicht umgekehrt. Und Brett Morgan schöpft die Möglichkeiten des Kinos voll aus. Eine außergewöhnliche Erfahrung, die Standards im Musikfilm setzen könnte. Put on your red shoes.
Oliver Schwesig über Moonage Daydream, einen neuen Film, man hätte es kaum für möglich gehalten, über David Bowie von Brett Morgan. Das kleine Leslie Lohan Museum in Lower Manhattan ist New Yorks einziges queeres Museum. Gegründet 1969 als private Sammlung und Galerie, wurde es vor allem während der AIDS-Krise bekannt, weil es die Werke von sterbenden schwulen Künstlern gerettet hat, die sonst für immer verloren gegangen wären. 2016 hat die Stadt New York aus der Sammlung ein Museum gemacht mit neuen Ausstellungsräumen, mit Bildungsprogrammen und Stipendien. Die neue Ausstellung mit dem spanischen Titel Indecencia, zu Deutsch Schamlosigkeit, die zeigt Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen aus dem lateinamerikanischen Raum. Inhaltlich geht es vor allem um das Verhältnis zu Religion und Sexualität vor dem Hintergrund von Kolonialismus und Kapitalismus. Andreas Roberts hat sich die New Yorker Schau im Leslie Lohan Museum für uns angeschaut.
The idea is that religion should be at the forefront of politics.
Religion sollte in politischen Fragen, in sozialen Anliegen und in der Gleichberechtigung an vorderster Front stehen. Aber das ist nicht der Fall. Wenn die Religion ihre Grundsätze wirklich verkörpern würde, dann ginge es ihr um die Ausgegrenzten, um die Queeren, die Menschen, die mit Füßen getreten werden. Religion sollte prophetisch sein und sollte für diese Menschen da sein und nicht die Rolle der Ausgrenzung spielen.
Religion should be prophetic and really be there for those who have been excluded. And it shouldn't be in the role of excluding people.
Inklusivität, das mit Einbeziehen besonders von queeren Menschen, also Menschen der LGBTQIA+-Community, ist Kurator Nicolás Dumit Esteves Raful Espejo Ovalles eine Herzensangelegenheit. Um dies zu erreichen, brauche man eine Theologie der Schamlosigkeit. Oder, um es in den Worten der 2009 verstorbenen argentinischen Befreiungstheologin Marcella Althaus-Reid auszudrücken, die diesen Begriff geprägt hat, man muss unter den Rock Gottes schauen. Die KünstlerInnen der Ausstellung zeigen auf sehr unterschiedliche Weise, in Film, Fotografie, Performance, Objekten und Skulpturen, was das für sie bedeutet. Zum Beispiel in der Nachbildung einer kleinen goldenen Strahlenmonstranz der mexikanischen Künstlerin Arantxa Arroyo. Aus dem Kreuz ist das Symbol für weiblich geworden und in ihr ist eine Kanüle mit einer roten Flüssigkeit.
This is Arantxa Arroyo from Mexico and you can see that this is a monstranz. This is where the host will be in a Catholic church.
Dies ist eine Monstranz, wo normalerweise in der katholischen Kirche die Hostie drin ist, aber stattdessen hat sie eines ihrer unbefruchteten Eier gelegt.
Ein anderes Beispiel sind die Arbeiten des chilenischen schwulen Künstlerduos Las Yeguas del Apocalipsis, die Stuten der Apokalypse, die mit unglaublich mutigen Aktionen während des Pinochet-Regimes die Unterdrückung der Homosexuellen thematisierte. So ließen sie sich in Posen christlicher Märtyrer in den zerrissenen Kleidern ihrer an AIDS gestorbenen Freunde fotografieren oder nackt auf einer Stute von zwei Frauen auf das Gelände der chilenischen Universität führen, um gegen die Exmatrikulation homosexueller Studentinnen zu protestieren. Zum Thema Inklusion gehört für Kurator Nicolás Esteves auch, eine neue Sprache zu finden, die queere Menschen aus dem lateinamerikanischen Raum einbezieht. Aus Begriffen wie Latino oder Latina entstand der genderneutralere Begriff Latinx. Obwohl hier immer noch das koloniale Erbe mitschwingt, sei dies ein Schritt in die richtige Richtung.
There's all these conversations about Latin America being the other America, because US America has appropriated the name of America for its own country.
Es gibt diese Debatte über Lateinamerika als das andere Amerika, weil die USA den Begriff für sich in Anspruch genommen hat. Ich finde Latinx immer noch ganz gut, weil er die mit einbezieht, die immer ausgeschlossen waren. Aber was kommt danach? In Lateinamerika nennen wir uns nach unseren Nationalitäten. Ich wurde erst zum Latino, als ich in die USA gezogen bin.
By our country of origin. And so in that sense I became Latino when I moved to the US.
Wie kompliziert dieser Zusammenhang ist, zeigt die Performance des schwarzen kubanischen Künstlers Carlos Matiel. Er hat die Silhouette der amerikanischen Kontinente auf Wand und Boden gezeichnet, der nördliche Teil oben, der südliche auf dem Boden. Er kniet auf dem Boden mit gefalteten Händen. Schuld, Vergebung, Wiedergutmachung, alles schwingt in dieser Geste mit.
For many Latin America, not for everybody, for many, the colonized and the colonizer exist within one single body.
Für viele Lateinamerikaner existiert der Kolonisierte und der Kolonisierende in demselben Körper. Es ist ein andauernder Kampf. Es bedeutet nicht, dass ich mich auf die eine oder auf die andere Seite schlagen muss, aber ich muss anerkennen, wer ich hinter all dieser Geschichte sein mag.
In Defensia, die Ausstellung ist noch bis zum 8. Januar im Leslie Lohman Museum in New York zu sehen.